Jesus möchte Menschen erreichen, oder? Und er braucht sein Volk dazu. Und ich glaube, dass er gerade im Moment dabei ist, sein Volk auszurichten und zu heiligen. Was macht das für einen Eindruck, wenn Jesus kommt mit seinem Volk und sein Volk lebt immer noch in Sünde? Dann heißt doch das nichts anderes als, Jesus ist nicht allmächtig. Jesus ist machtlos. Er schafft das nicht mal seinen Nachfolgern, einen richtigen Weg beizubringen. Deswegen drängt er im Moment so darauf, zu sagen, so, das ist das, was ich gesagt habe, das ist mein Wort, sind meine Gebote und ich möchte, dass ihr euch daran orientiert. Und auch das Bild von Pina mit dem Beichtstuhl als eine Aufforderung, wenn wir feststellen, wir sind nicht auf dem Kurs, dann sollen wir umkehren, Buße tun. Wir müssen nicht in den Beichtstuhl, also wir haben auch keinen, das braucht man nicht mit dem Stuhl machen, das reicht, wenn du jemanden ansprichst und sagst, bete mit mir, ich möchte meine Sünden bekennen. Und dann sind die Sünden weg, dann bist du ausgerichtet. So, ich glaube, dass der Herr da ganz großen Wert im Moment drauf legt, weil dann kann er sagen, guckt euch mein Volk an. An denen habe ich gewirkt, die habe ich erlöst, die sind frei. Und das biete ich dir auch an. Das ist der Grund, warum der Herr so dabei ist, uns auszurichten. Und auch, er hat es mir aufs Herz gelegt, über die Bergpredigt zu sprechen, weil ich glaube, dass das mit einer seiner wichtigsten Predigten ist in der Bibel. Da hat er viele Gebote angesprochen, hat viel uns Orientierung gegeben, was wir tun sollen, wonach wir uns ausrichten sollen. Aber er hat auch immer deutlich gemacht, so, ihr braucht mich dafür, ihr könnt das nicht von alleine. Erinnere dich, dass ich das letzte Mal gesagt habe, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann bekommen wir Gottes Wesen in uns. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe gesagt, so, wenn ich irgendwo in ein Gebäude komme und da steht Rauchen verboten. Ja, kann ruhig. Interessiert mich nicht. Brauche ich gar nicht darauf zu achten. Ich brauche mich nicht zurückhalten, weil ich rauche sowieso nicht. So, wenn du das Wesen Gottes hast, dann lebst du nach dem Wesen Gottes. Ganz von alleine, weil Jesus in dir lebt. Ja, und wenn du so dieses Wesen in dir hast, dann prägt dich das und dann bestimmt dich das. Aber warum, sagt Jesus auch in der Bergpredigt, fordert er uns immer noch zu Dingen auf? Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Gib dem, der dich bittet. Aber tun wir denn nicht sowieso, wenn wir das Wesen Gottes in uns haben, tun wir denn nicht sowieso, was er sagt? Genau, nicht immer. Er sagt das, und durch sein Wesen sind wir auch in der Lage, das zu tun. Auch wenn uns das schwerfällt, das wissen wir. Heute kommen noch ein paar Sachen, die uns schwerfallen. Wir können es tun, aber wir müssen uns dafür entscheiden. Und deswegen fordert uns Jesus auf, diese Entscheidung auch zu treffen. Wir können es nämlich auch dagegen entscheiden. Wir haben immer noch die Wahl. Weil wir Jesus angenommen haben, heißt das nicht, wir sind gezwungen, irgendetwas zu tun, sondern wir haben immer noch die freie Wahl. Und deswegen fordert uns Jesus auf, ganz ausdrücklich, tut das auch, was ich euch gesagt habe. Und dann werdet ihr feststellen, das funktioniert, es geht. Und ihr haltet das aus, selbst wenn ihr die linke Wange hinhaltet, ihr haltet das aus. Und das bewirkt etwas, nicht nur bei euch, sondern auch bei dem anderen. Das ist nämlich der Grund. Gut. Liebet eure Feinde. Noch so ein Ding. Das ist zu schwer. Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wo steht das in der Bibel? Habt ihr das schon mal irgendwo gefunden? Aber Jesus zitiert doch hier, oder? Zitiert er nicht das Alte Testament? Nein, hier an dieser Stelle zitiert er nicht das Alte Testament. Es kommt in der Bergpredigt vor, dass er das Alte Testament zitiert, ja, aber an dieser Stelle zitiert er nicht das Alte Testament. Es steht nirgendwo im Alten Testament, dass wir unsere Feinde hassen sollen. Nirgendwo. Könnt ihr mal durchlesen und mal irgendwo, wenn ihr es findet, sagt Bescheid. Worauf spricht er hier an? Jesus hat in einer Zeit gelebt, wo die Pharisäer bestimmt haben, was das Wort Gottes zu sagen hat. Die Pharisäer haben eigentlich die Richtung vorgegeben. Und die Pharisäer haben das so gemacht, dass sie gesagt haben, meine Glaubensgeschwister, also die Pharisäer selbst, die anderen Pharisäer, das sind meine Freunde, mit denen bin ich gern zusammen. Das sind meine Nächsten, die habe ich zu lieben. Aber die Sünder, die Zöllner und die Fremden, die haben mit mir nichts zu tun. Die lehne ich ab, das sind meine Feinde, die kann ich hassen. Hassen meinte in dem Fall auch an die zweite Stelle, ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Das heißt nicht unbedingt genau so hassen, Böses tun, so etwas, sondern das heißt, ich habe mit denen nichts zu tun. Und bei den Juden war das tatsächlich so, die Juden waren das herausgerufene Volk, was auch mit Ausländern nichts zu tun haben sollte. Die haben sich von denen ferngehalten. Ja? Lesen wir auch im Neuen Testament noch, Petrus hat sich von den Heiden ferngehalten, als Leute aus Jerusalem kamen, Juden, die noch am Gesetz festgehalten haben. Und Paulus sagt dem Petrus, hör mal, was machst du denn da? Jesus hat uns was anderes gesagt. Ja, das Evangelium ist nicht nur für die Juden, sondern es ist auch für die Heiden da. Und wir dürfen auch Gemeinschaft haben mit den Heiden. Wir sind übrigens die Heiden, weil wir keine Juden sind. Ja, also nur, das heißt nicht ungläubig, sondern das heißt nur, ich bin kein Jude. Die wurden Heiden genannt. So, und die Pharisäer haben da klare Unterschiede gemacht. Die haben gesagt, das sind unsere Feinde und das sind die anderen Pharisäer, das waren die Freunde. Und Jesus, so, darauf nimmt er Bezug. Du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und Jesus fordert uns auf, in aller Deutlichkeit keine Unterschiede zu machen. Leute nicht in Kategorien einzuordnen, in die verhassten Heiden und in die liebevollen Glaubensgeschwister. Ich lese mal weiter, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und jetzt kommt wieder Pina, das ist zu schwer, ne? Ja, das ist uns zu schwer. Weil das geht gegen unser Wesen, unser altes Wesen. Aber das entspricht genau Gottes Wesen. Für uns, also wenn wir anfangen zu glauben, dann erfordert das ein radikales Umdenken für uns. Feinde? Haben wir überhaupt Feinde? Ich habe so drüber nachgedacht, was haben wir hier eigentlich für Feinde? Wer feindet uns eigentlich an? Eigentlich alle Menschen, die für uns eine Bedrohung sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie mit einem Schwert oder mit einer Pistole oder sonst irgendetwas uns bedrohen. Das kann auch einfach sein, dass sie ständig an uns rumkritisieren. Ein Arbeitskollege, der dich ständig kritisiert und du kommst morgens zur Arbeit und fürchtest dich schon davor, wieder kritisiert zu werden. Das empfindest du als Bedrohung. Der bringt dich nicht um. Aber der bringt dich in schlechte Laune, der bringt dich unter Druck. Ja, das ist auch eine Bedrohung. Auch das kann man als Feinde betrachten. So, und vor Feinden, so dass unser normales Denken heißt, vor Feinden muss ich mich schützen. Und vielleicht muss ich sie sogar bekämpfen. Ja, aber Jesus sagt, nein, liebe sie. Was heißt denn lieben? Geh hin, umarm sie und küss sie ab. Ja, das ist die Liebe zu meiner Frau, da darf ich das machen. Wenn ich Eva liebe, dann küsse ich die nicht ab. Ja? In den Arm nehmen ist noch was anderes, aber so, lieben heißt Gutes tun. So, und es gibt, ihr wisst, dass es unterschiedliche Art von Liebe gibt. Liebe heißt einfach Gutes tun. So wie du dir selber Gutes tust, so gib dem anderen, tu dem anderen auch Gutes. Das ist das Maß. Nicht knutsch ihn ab, das ist nicht damit gemeint. Aber tu ihm Gutes. Und das widerspricht eigentlich dem, was in uns drin ist, oder? Dem, der uns ständig kritisiert, dem sollen wir auch noch Gutes tun. Bring dem Schachtel Pralinen mit. Passt doch irgendwie nicht, ne? Und genau das ist das, was Jesus meint. Ja? Die paradoxe Antwort. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er erwartet. Tu ihm Gutes. Und dann warte darauf, dass da eine Reaktion kommt. Segnet, die euch fluchen. Was heißt Fluch? Fluch heißt, dem anderen, über den anderen etwas Schlechtes auszusprechen. Was hat uns Silvia gestern erzählt, dass eine Mutter zu ihrer Tochter gesagt hat, du wirst nie Kinder kriegen, du bist zu dumm. Das ist ein Fluch. Und man kann ja sagen, wie kann bloß, ja, und böse sein und schimpfen, wie kann so eine Mutter sowas zu ihrem Kind sagen? Das ist unsere normale Reaktion. Was sagt Jesus? Segne sie. Segne sie. Was heißt denn segnen? Also wenn Fluchen heißt, was Böses aussprechen, dann heißt segnen, was Gutes aussprechen. Gutes über die Person aussprechen. Und ihr auch Gutes wünschen. Nicht nur aussprechen, sondern auch wünschen. Wirklich von Herzen wünschen. Das soll nicht nur einfach Worte sein, sondern das soll auch von Herzen kommen. Ich wünsche der Person Gutes. Was steckt dahinter? Warum sollen wir Feinde lieben und warum sollen wir die Fluchenden segnen? Was steckt dahinter? Denk mal daran, als du noch nicht bekehrt warst. Da warst du Jesu Feind. Oder? Hast du Gutes über Jesus ausgesprochen? Er nicht beachtet, auch nicht so gelebt, wie Jesus wollte. So. Und in der Bibel steht tatsächlich, als wir noch nicht bekehrt waren, da waren wir seine Feinde. Und wie hat Jesus reagiert? Er hat uns trotzdem geliebt. Er hat uns geliebt, sonst wären wir gar nicht gerettet worden. Wenn er nicht hinter uns hergegangen wäre und uns angesprochen hätte, uns abgeholt hätte, uns seine Liebe gezeigt, dann wären wir gar nicht zu Jesus gekommen. Er liebt uns, trotzdem wir Feinde sind. Warum? Weil er an Veränderung glaubt, weil er an Erlösung glaubt. Wir sollen die Menschen nicht so sehen, wie sie jetzt sind, sondern wie Jesus sie machen kann. Und durch Liebe wird die Veränderung in Gang gesetzt. Deswegen sagt Jesus, liebe deine Feinde, damit sie nicht deine Feinde bleiben, damit sie erlöst werden, damit sie die Liebe Gottes erleben. So, und er weiß, das können wir nicht aus eigener Kraft. Das geht nur mit Gottes Liebe. Weil nur Gottes Liebe ist so groß, dass sie auch die Feinde lieben kann. Das kann ich nicht von mir. Aber die Quelle ist doch da. Wir sind doch dran an der Quelle, oder? Also, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also können wir lieben. Als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe oder begriffen habe, sage ich mal so, als junger Christ, da ist es mir genauso gegangen wie Pina. Ich kann das nicht. Das ist zu groß, das ist zu schwer. Wie soll ich denn meine Feinde lieben? Ja? Oder die, die nicht gut mit mir umgehen. Das geht völlig gegen das, was in mir drin ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist nicht nur meine Natur dagegen, sondern ich will das auch gar nicht. Ja, überleg mal. Sei mal ehrlich. Willst du denn deine Feinde lieben? Willst du denn die segnen, die dir fluchen, die was Böses über dich aussprechen? Willst du das denn? Ich glaube, manchmal ist das so eine Ausrede, dass wir sagen, so meine Natur ist dagegen. Nee, mein Wille auch. So, zu der Zeit, habe ich ja gesagt, da war ich noch ziemlich jung, ich war noch in Jesus verliebt. Und es war mir nicht egal, was er sagt. Und deswegen habe ich gedacht, so, wenn er was sagt und das so gegen meine Natur ist und er das aber erwartet, dass ich das tue, dann habe ich überlegt, Jesus, wieso überforderst du mich? Und ich habe gedacht, nee, Jesus überfordert mich nicht. Nur wenn ich das aus eigener Kraft machen müsste, dann würde er mich überfordern. Aber wenn er verlangt oder erwartet, dass ich das tue, dann muss es mir auch möglich sein, das zu tun. Weil er erwartet nichts Unmögliches von mir. Also kann ich nur sagen, Jesus, dann musst du mir helfen. Und ich bin sicher, Jesus hat gesagt, ja, er hat es verstanden. Ich glaube, ich habe es nicht die ganze Zeit immer verstanden. Es brauchte öfter mal eine Erinnerung daran. Ja, Jesus, hilf mir. Weil oft genug habe ich es dann wieder aus eigener Kraft versucht und bin gescheitert. Aber ja, irgendwann kommt man dahinter, nee, Jesus hilft dir. Und das, dafür ist Jesus da. Deswegen hat er uns das gegeben. Und das zu tun, mich dafür zu entscheiden, obwohl es mir gegen den Strich geht, obwohl es nicht meinem Willen und meiner Natur entspricht, das ist eine bewusste Entscheidung gegen meine alte Natur. Und das ist Liebe. Ich entscheide mich dazu, etwas zu tun aus Liebe zu Jesus. Und das möchte er, dass wir das tun. Und wenn wir das tun, sind wir Kinder Gottes, Kinder des Vaters im Himmel. Das sagt Jesus in Vers 45. Die Folge davon, wenn wir das tun, wenn wir das, was er gesagt hat, die Feinde lieben, die dir fluchen, ja, sie zu segnen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Tut wohl denen, die euch hassen. Wenn wir das tun, Vers 45, damit ihr, hier steht Söhne, eures Vaters im Himmel seid. Töchter auch. Die beziehe ich hier mit ein. Er hat es mit Sicherheit nicht nur auf die Söhne gemeint, sondern Kinder. Ich würde das mal mit Kinder übersetzen. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Als Kinder Gottes erkannt werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott macht keinen Unterschied. Er sagt, du bist noch nicht gerettet, also kriegst du keinen Segen. Nein, das macht er nicht. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt den Regen fallen, Regen. Bei uns ist Regen immer eher das Negative, aber inzwischen haben wir auch gelernt, Regen ist notwendig und wir brauchen genauso den Regen. Früher war das mal nicht so, da war Regen immer schlechtes Wetter. Inzwischen freuen wir uns über Regen, weil wir kennengelernt haben, dass es zu wenig Wasser gibt. Ja, in Israel ist das anders, die wussten immer schon, dass Regen Segen bedeutet. Ja, aber auch Sonne brauchen wir. So, und er lässt es über alle. Er gießt es über alle aus. So, das heißt, so wie er keine Unterschiede macht zwischen Gerechten und Ungerechten, natürlich weiß er den Unterschied, das meine ich damit nicht, aber er segnet alle. Und genauso sollen wir damit umgehen. Wir sollen genauso handeln wie Gott. Und das können wir, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben und der Geist Gottes in uns lebt, dann können wir das. Dann können wir die Feinde segnen. Dann können wir alle Menschen lieben, so wie Gott auch. Und nochmal die Frage, liebt Gott seine Feinde? Ihr kennt wahrscheinlich die Bibelstelle in Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Genau das, was ich eben angesprochen habe. Wir waren Feinde, bevor er uns gerettet hat. Wir waren Feinde Gottes. Wir haben nicht nach seinem Willen gelebt, wir haben ihn abgelehnt. Wir wollten nicht nach seinem Willen leben. Vielleicht haben wir sogar über ihn gelästert, ihn klein gemacht, ihn verachtet. Das meint Feinde. Und er hat uns trotzdem geliebt. Er war gnädig mit uns, hat uns nicht verurteilt, nicht abgestempelt. Er hat uns geliebt, um uns geworben. Und genau so sollen wir Menschen lieben. Und wir sollen sie nicht in Kategorien einteilen oder in Schubladen stecken. Und jetzt überleg mal, ob du Schubladen hast. Was ist mit Ausländern? Kommen in unser Land, belasten unser Sozialsystem, haben andere Kultur, reden anders, haben anderes Essen. Wir verstehen sie nicht. Die Deutschen werden immer weniger, die Ausländer immer mehr. Was ist mit Moslems? Feinde Gottes. Haben ein ganz anderes Lebensstil. Haben sich auf die Fahne geschrieben, so alle Leute sollen Allah anbeten. Und wir kämpfen dafür. Und sie kämpfen zum Teil ja auch dafür. Was ist mit Schwulen und Lesben? Ich könnte auch Homosexuellen sagen. Wie gehen wir mit denen um? Wie begegnen wir mit denen? Die leben doch in Sünde. Sind das Sünder? Fernhalten. Wenn wir ein Pärchen sehen, sollen wir sie gleich ansprechen und sagen, so, das ist aber nicht Gottes Wille? Haben wir sie in Kategorien eingeteilt oder sehen wir Menschen? Sehen wir Homosexuelle oder Menschen? Was ist mit Kinderschändern? Wie sehen wir die Bischöfe, die Priester, die Kinder geschändet, missbraucht haben? Es sind ja nicht nur die, es gibt ja noch mehr. Denk alleine an die ganzen Pornoseiten, wo das Ganze gefilmt worden ist und dann ins Netz gestellt und verkauft wird. Mit kleinen Kindern, zum Teil mit Babys. Furchtbar. Wie sehen wir diese Menschen? Wie kategorieren wir sie ein? Verloren auf ewig, die gehören in die Hölle? Wie gehen wir mit Ehebrechern um? Eine der schlimmsten Sünden. Ehe ist heilig. Wenn sie gebrochen wird, machen wir etwas kaputt, was Gott gegeben hat, was Gott geschenkt hat. Etwas Wunderbares, was Schönes. Ehebrecher sind Zerstörer. Grenzen wir sie aus? Schmeißen wir sie raus? Oder werben wir um sie? Werben wir so um sie, dass sie umkehren, dass sie begreifen, was sie falsch gemacht haben. Was ist mit Katholiken? Katholiken? Maria anbeten, den Papst anbeten? Die glauben noch gar nicht richtig. Müssen wir uns von Katholiken fernhalten? Könnte ich genauso andersrum fragen, was ist denn mit den Pfingstlern? Ich nehme nicht nur die Katholiken aufs Korn, ich nehme auch uns aufs Korn. So, machen wir denn alles richtig? Weißt du, die Katholiken sehen manchmal auf die Pfingster ganz ähnlich wie wir auf sie. Nicht unbedingt die gleichen Argumente, aber sie sehen uns manchmal genauso. Die am Kronleuchter schwingen und nur Halleluja schreien. Ja? Die in Ekstase sind und der Heilige Geist übernimmt oder der Teufel. Weil woher weiß man denn, was da rauskommt, wenn jemand in Zungen redet? Ja, ich meine, diese Vorwürfe, die machen, werden uns gemacht. Und ich kann es total auch verstehen. Manche Pfingster benehmen sich unmöglich. Genau wie manche Katholiken oder Baptisten oder sonst irgendwer. Aber müssen wir sie denn einordnen? Müssen wir denn, so gestern hat mich jemand gefragt, was ist denn bei den Mennos besonders? Was glauben die denn anders als wir? Konnte ich gar nicht genau sagen. Das sind für mich Freunde und Glaubensgeschwister. Wenn ich das genau wissen wollte, dann müsste ich einfach jemanden fragen von denen. Das ist geschichtlich gewachsen, das habe ich dann auch gesagt. Also es ging auch nicht darum, die abzuwerten oder sonst irgendwas bei der Frage. Aber manchmal ist das so, wie ne? So, Baptisten da und die Pfingstler da und die Katholiken da und die Evangelien da. Haben wir Schubladen? Ja, haben wir. Aber wir sollten sie ausräumen. Rausziehen, umkippen. Es sind Menschen, die wir lieben dürfen. So wie Jesus sie liebt. Und das ist das, was er von uns erwartet. Wir sollen sie nicht in Kategorien einteilen. Wenn wir Menschen lieben, so wie sie sind, wir müssen nicht unbedingt das lieben, was sie tun. Ja? Aber wir sollen sie lieben als Menschen. So liebt Gott sie auch. Ja, ich weiß, am Ende der Zeit wird abgerechnet. Und da wird er auch die Gerechten und Ungerechten aufteilen. Da wird Gericht gehalten. Aber wir jetzt sind nicht, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, sondern zu lieben. Es ist Gnadenzeit. Jesus will retten und erlösen, damit niemand als ungerecht verurteilt wird. Er will sie zum rechten Glauben führen. Und das auch dadurch, dass er uns zum rechten Glauben führt, damit sie das an uns sehen und sich daran orientieren können. So, Jesus sagt noch mehr, Verse 46 bis 48. Er schreibt das auch uns ins Gewissen. Das hat ja nicht nur was den Pharisäern zu sagen, das hat uns doch auch was zu sagen. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr denn für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner genau dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner genauso? Oder ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jetzt wissen wir, wo die Latte hängt. Vollkommen sein. Vollkommenheit. Wer ist denn schon vollkommen? Wir rühmen uns ganz häufig, ganz demütig, unserer Unvollkommenheit, unserer Schwäche. Und nutzen das oft genug als Rechtfertigung für unsere Fehler. Oder? Wir rühmen manchmal unsere Unvollkommenheit, um unsere Fehler zu rechtfertigen. Wir sind ja nur Menschen. Aber wenn Jesus von uns erwartet, dass wir vollkommen sind, dann ist das möglich. Sonst würde Jesus Unmögliches von uns verlangen. Nein, wir sind in der Lage, vollkommen zu sein, so wie Gott vollkommen ist. Es darf nicht als Ausrede dienen, dass wir immer noch manches Mal Fehler machen. Ja, das machen wir und wir dürfen Fehler machen. Aber wir dürfen von den Fehlern auch umkehren. Wir müssen nicht dabei bleiben. Durch Jesus können wir vollkommen sein. Almosen geben. Zur Vollkommenheit gehört auch, dass wir uns nicht zur Schau stellen. Jesus sagt in Matthäus 6, das ist schon jetzt das nächste Kapitel, Verse 1 bis 4, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Almosen, dieser Begriff ist eigentlich bei uns eher dafür gebraucht, so ich gebe dir mal so ein Pfennig, so ein kleines bisschen, so ein bisschen abfällig ist das. Eigentlich meinen Almosen nichts anderes als Spenden für Bedürftige. Spenden ist bei uns der gängige Begriff, das war damals Almosen. Das ist aber dasselbe. Das ist Spenden, etwas geben von dem Überfluss, den ich habe, für diejenigen, die weniger haben. Das ist damit gemeint. Damit ist nicht der Zehnte gemeint. Der Zehnte gehört ins Gotteshaus, damit das Gotteshaus funktionieren kann und dass alles, ja, diejenigen freigesetzt werden, die davon leben, ja, die darin arbeiten, und auch dass Gottesdienste und so weiter zur Verfügung gestellt werden kann. Dafür ist der Zehnte da. Almosen ist darüber hinaus. Ich bin gesegnet von Gott und ich gebe dem, der weniger hat, damit ein Ausgleich ist, damit jeder gut leben kann. Das war normal. So, wir wissen, dass die Deutschen sehr spendenbereit sind. Ich habe neulich gehört, wie viel für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gespendet worden ist. Das sind Millionen, hunderte Millionen, die zusammengekommen sind. Also die Deutschen sind sehr spendenbereit, wenn es da um Not geht. Ja? Christen sind da manchmal ein bisschen genauso. Dürfen wir durchaus noch lernen. So, aber damals war es so, und vor allen Dingen, glaube ich, spricht Jesus hier vor allen Dingen wieder die Pharisäer an, dass die groß getan haben, sich damit gerühmt haben. Dass die wirklich durch die Gegend gegangen sind, so und guck mal alle her und dann hole ich ganz ausführlich mein Portemonnaie raus und dann zücke ich und zeige dann auch, was ich da gebe und tue das dann da rein. So, ne? Also jeder konnte sehen, ich gebe was und ich bin gönnerhaft. Und so, worum ging es dem? Dem Armen etwas Gutes zu tun oder vor den Leuten gut angesehen zu sein? Und deswegen sagt Jesus hier, die haben den Lohn schon. Die kriegen die Anerkennung von den Leuten und das ist ihr Lohn. Nichts anderes als Hochmut und Stolz steckt dahinter. Ich will groß sein. Ich will von den Leuten angesehen sein. Und Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Macht das nicht so. Macht das im Verborgenen. Es geht darum, das Ziel ist, den Bedürftigen zu helfen. Und dazu, das muss keiner wissen, außer dir und den Bedürftigen. Gott sieht das sowieso. Du musst das nicht heimlich tun, damit es auf gar keinen Fall jemand sieht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, es nicht öffentlich herauszuposaunen und es nicht so sichtbar zu machen. So, ja? Es muss keiner sehen. Gott sieht das. Und Gott gibt dir die Ehre. Es gibt einen Spender, der das so macht. Habt ihr bestimmt schon gelesen. Seit ein paar Jahren gibt es einen sehr großzügigen Spender in Braunschweig. Kommt immer mal wieder in der Zeitung. Der gibt sozialen Einrichtungen, wo er sieht, die haben Not und die haben zu wenig Geld, denen gibt er einen richtig großen Batzen Geld. Der legt das in irgendeiner Weise, wie auch immer, legt er das in den Briefkasten irgendwo unter die Tür oder wo auch immer, ja, und da ist dann richtig ein Batzen Geld drin. Oder ein Scheck oder frag mich nicht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind das richtig große Summen. Aber er bleibt anonym. Keiner weiß, wer das ist. So, das ist die Art und Weise, wie Jesus meint. Ja? Nicht groß öffentlich. Es gibt auch andere so Firmen, die spenden nur deswegen, damit sie mal wieder in der Zeitung sind. Ja? Dann wird der große Scheck hingehalten, so wir haben gespendet, ja, für dieses Werk. Sei es drum. Wir sollen es nicht so machen. Jesus sagt so, darum geht es nicht. Tut Gutes und der Herr wird euch dafür belohnen. Das gehört mit zur Vollkommenheit. Und nicht unseren Ruhm, unsere Ehre zu suchen, sondern still etwas Gutes zu tun und nicht darüber zu reden. Das heißt auch, ich glaube daran, dass Gott mich sieht. Ich glaube, dass Gott mich liebt, dass Gott mich versorgt. Und dass Gott mit mir ist. Ich brauche nicht die Anerkennung von Leuten dafür. Das reicht mir, wenn Gott sagt, das hast du gut gemacht. Vielleicht sagt er das sogar erst am Ende, wenn ich im Himmel bin. Manchmal prüft er auch uns. Ja, reicht das? Glauben wir das, dass Gott uns das öffentlich vergilt, also zurückgibt, den Lohn gibt, wann auch immer und wie auch immer. Ich glaube nicht, dass wir darauf aus sein sollten, irgendwann öffentlich in der Zeitung zu stehen, weil Gott eine Anzeige geschaltet hat. Tobi hat 500 Euro gespendet. Macht er nicht. Wie auch immer er das macht, er wird uns die Ehre geben, die uns gebührt. Letztendlich, wenn wir das tun, können wir eigentlich nur sagen, so, wir geben das her, was du uns gegeben hast. Du hast uns versorgt. Ja klar, ich arbeite und ich kriege mein Geld dafür, aber ich weiß, der Herr ist der Versorger. So, und ich gebe das weiter. Wenn er mich gut versorgt und viel gibt, dann habe ich was über und dann darf ich das weitergeben. Und damit segne ich Menschen, damit liebe ich Menschen. Ich darf das sogar an meine Feinde weitergeben. So, mit Jesus zu leben verändert unser Denken und unser Handeln, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Das geschieht nicht von einem Moment auf den anderen, sondern das ist ein beständiger Prozess. Je länger wir mit Jesus unterwegs sind und je öfter wir uns dazu entscheiden, gegen unsere Natur und für die Gebote Gottes, desto mehr werden wir in dieser Art und Weise leben, desto mehr werden wir uns das angewöhnen und dann wird das normal für uns. Dann überlegen wir gar nicht mehr, warum wir das tun, sondern es wird zu unserem normalen Handeln. Und das ist das, was der Herr möchte. Lass uns daran orientieren. Ich lade uns ein. Lass uns daran orientieren, was Jesus sagt. Und offen sein für das Reden des Heiligen Geistes, weil er wird uns darauf aufmerksam machen. Wenn ihr nächste Woche beim Straßencafé, da kommt ihr mit Menschen zusammen und da dürft ihr das ausprobieren. Wie ordnet ihr sie ein? Welche Schublade? Ich hoffe, ihr habt sie bis dahin ausgekippt und liebt sie. Ihr seht Menschen, die da stehen. Manche, die belastet sind, manche, die Sorgen haben. Vielleicht auch Sünder, ja? Schlimme Leute. Liebt sie, so wie Jesus sie liebt. Und bringt ihnen die Liebe. Tut ihnen Gutes, segnet sie, betet für sie. Auch Sünder brauchen Heilung. Und wenn Jesus sie heilt, dann lernen sie Jesus kennen, wie er ist. Und wenn sie dann umkehren, dann gibt es Jubel im Himmel. Das wünsche ich mir. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Orientierung. Manchmal, wir können nicht alle Gebote auswendig lernen. Wir sollen uns immer wieder daran orientieren, ja. Frag dich immer, wenn du was tun willst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, was würde Jesus tun? Ja, was würde Jesus tun? Und also wenn wir das uns bewusst machen, wenn wir Jesus kennen, wie er ist, dann werden wir auch leicht eine Antwort finden. Und dann haben wir die Möglichkeit zu entscheiden. Wollen wir das tun, so wie Jesus? Ich rate euch dazu. Mir auch. Mach es ihm nach. Amen.